ARD.
Schon während der Sommerpause gab es reichlich Diskussionsstoff darüber, wie Haushaltslöcher gestopft werden können und wie sich der Sozialstaat reformieren lässt.
Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und das entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit.
Wir klären mal kurz auf, es war natürlich zum einen Kanzler Merz und auf der anderen Seite die Arbeitsministerin Bärbel Baas. Ja, wo lässt sich denn jetzt sparen? Beim Bürgergeld, der Rente oder im Gesundheitswesen? Oder sind Steuern für Reiche vielleicht der bessere Weg? Wir schauen in dieser Folge auf die Grundsatzdiskussion der Woche. Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zawakis und ab jetzt auch wieder freitags für euch da. Und bei mir sind heute Jan-Peter Bartels.
Hallo.
Er schaut auf die SPD und Hans-Joachim Viehweger. Er hat die Union für uns im Blick.
Hallo Linda.
Schön, dass ihr beide da seid. Ja, ihr seid beides hier Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio und kennt euch bestens mit den Themen Wirtschaft, Finanzen und aber auch Soziales aus. Und ihr habt die Debatte für uns verfolgt. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Wir waren ja irgendwie alle so ein bisschen in der Sommerpause. Da ist eine ganze Menge passiert. Wir erinnern uns, die Regierung Merz hat die Schuldenbremse gerade aufgeweicht. Das heißt, hunderte Milliarden stehen jetzt zusätzlich zur Verfügung, vor allem für Rüstung und Infrastruktur. Aber das Geld reicht immer noch nicht. Wenn wir jetzt schon auf 2027 schauen, da droht im Haushalt ein Loch von 34 Milliarden Euro. Und seit dieser Woche wird heftig diskutiert, wo das zusätzliche Geld herkommen soll. Und heute Nacht gab es im Haushaltsausschuss des Bundestages die sogenannte Bereinigungssitzung. Erstmal für den Haushalt für dieses Jahr. Das ist so ein struppiges Wort. Was kann ich mir darunter vorstellen, Jan-Peter? Bereinigungssitzung.
Nun, hinter diesem Wort, da versteckt sich eigentlich ein ganz spannendes Ritual. Und zwar ist es so, dass die Abgeordneten im Bundestag, im Haushaltsausschuss, jeden Regierungsentwurf für den Haushalt einmal richtig abklopfen, alle Minister herbeizitieren, um mit denen nochmal zu diskutieren, können wir da was verändern, gibt es da noch zusätzliches Geld? Und das ist dann ganz spannend, weil das geht, in diesem Fall ging das morgens los und ging bis spät in die Nacht und wären dann vor dem Paul-Löbe-Haus, das ist so ein Bürohaus, wo das stattfand. Während da die einen schon Tango tanzten und die anderen ihr Feierabendbierchen tranken, saßen die Abgeordneten immer noch oben und haben halt die Minister gefragt. Die werden nämlich einer nach dem anderen herbeizitiert. Die sitzen dann da vor der Tür, müssen teilweise warten. Der Verteidigungsminister Pistorius, der war der Letzte, der kam dann um 8 Uhr dran, aber eben doch nicht um 8, 20 Minuten musste er warten. Dann kam er rein, wurde richtig hart befragt. Also es ist auch so ein bisschen eine Wartezimmeratmosphäre und eine Abiturprüfungsatmosphäre, wie das Frau Huberts, die Bauministerin, sagte. Die meinte auch, ja, so ein bisschen wie Abiturprüfung.
Und jetzt ist alles durch für dieses Jahr?
Also für dieses Jahr ist der Haushalt jetzt weitgehend in trockenen Tüchern. Der war aber auch nicht so strittig. Man muss ja auch dran denken, dieser Haushalt, wenn er jetzt dann beschlossen ist, Ende September, der gilt ja letztendlich nur noch für 3 Monate. Also der hat keine große neue Wirkung mehr. Wir erinnern uns, die Ampel ist gescheitert an diesem Haushalt und deshalb wurde das Ganze so weit nach hinten verschoben. Spannender wird es jetzt in den kommenden Jahren bei den Haushalten 26 und dann eben die Jahre danach.
Also in diesem Fall bei der Haushaltssitzung am Donnerstagabend, da sind die am Ende noch gemeinsam einen trinken gegangen, weil einer der Abgeordneten, der hat eine Brauerei und bei sich im Büro eine Zapfanlage. Aber ich glaube, in Zukunft wird die Stimmung da ein bisschen getrübter sein, weil schon 2027 fehlen halt 34 Milliarden im Haushalt und das wird dann immer mehr. Und je mehr Geld fehlt, umso mehr Streit gibt es dann am Ende auch.
Also hilft es jetzt lieber zu trinken, wenn sich alle einig sind. Aber die Frage ist natürlich, okay, das Jahr hat jetzt irgendwie nur noch 3 Monate, aber warum schaut man jetzt schon wieder auf 2027? Weil jetzt kann man sagen, jetzt steht ja schon wieder der nächste Ärger ins Haus.
Ja, weil das so gigantische Summen sind, ja. Denn man muss ja nochmal daran erinnern, der Bund macht in den kommenden Jahren sehr, sehr, sehr viele neue Schulden. In diesem Jahr sind es zum Beispiel 140 Milliarden, wenn man den regulären Haushalt und die verschiedenen Sondervermögen zusammennimmt. Und trotz dieser Möglichkeit, so viele Schulden zu machen, fehlen eben 2027, ihr habt es gerade schon gesagt, 34 Milliarden und in den Jahren darauf noch mehr, sodass eine Summe zusammenkommt von einem Loch von 170 Milliarden. Und dazu muss man ja sagen, wenn die Haushalte für 25 und 26 jetzt Ende dieses Jahres durch sind, da muss man relativ schnell mit dem Haushalt 27 beginnen.
Okay. Und Warum drohen jetzt diese großen Lücken?
Naja, das ist ja interessant. Trotz dieser Verschuldung braucht der Bund noch zusätzliches Geld. Ich würde sagen, es gibt drei Hauptpunkte, warum das so ist. Da ist einmal, die Politik beschließt immer wieder zusätzliche Aufgaben und die kosten Geld. Und wenn man die mal beschließt, dann kommt man schlecht wieder runter. Ich denke jetzt mal an Energiepreishilfen oder wir können an Mütterrente denken. Der zweite Punkt, das sind die steigenden Zinszahlungen wegen der hohen Schulden. Denn die steigen jetzt von Jahr zu Jahr an. Und dann gibt es drittens immer noch diesen Bereich der Sozialversicherungen, wo der Bund Jahr für Jahr mehr zuschießen muss, eben Rente, Gesundheit, Pflege. Und das hängt natürlich mit der Alterung der Gesellschaft zusammen.
Und in diesem Fall muss man sagen, hat sich die schwarz-rote Koalition halt auch Steuerentlastung für die Wirtschaft vorgenommen. Da wird zum Beispiel an der Körperschaftssteuer geschraubt und da kann man mehr abschreiben und das schlägt halt in den nächsten Jahren auch nochmal richtig rein.
Kannst du einmal erklären, was die Körperschaftssteuer ist? Ich glaube, das ist auch so, und das hört man immer wieder, aber eigentlich denkt man jedes Mal, was ist das eigentlich genau?
Also verkürzt gesagt, ist das eine Steuer, die Unternehmen zahlen.
Für ihre Gewinne.
Okay. Jetzt haben wir ja gesagt, es wird wahnsinnig viel für Rüstung ausgegeben. Und der Kanzler hat gesagt, wir können uns den Sozialstaat so nicht mehr leisten. Ich habe irgendwie das Gefühl, er bringt diese beiden Themen mit Absicht zusammen. Was meint ihr, steckt der Kalkül dahinter?
Also ich würde jetzt nicht so sehr von Kalkül sprechen und mehr von Notwendigkeit. Also wir haben die Notwendigkeit, dass diese Riesenhaushaltslöcher irgendwie gestopft werden müssen. Und zumal ja Rüstung gar nicht das große Thema ist, denn da haben wir ja diese Spezialregel, dass alles, was über 1% der Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts ist, dass das ja ausgenommen ist von der Schuldenbremse. Also dafür dürfen ja sogar Schulden gemacht werden. Also insofern, die Lücke kommt jetzt nicht von der Rüstung.
Ich glaube, da kommen auch zwei Dinge zusammen. Also und er sieht das, glaube ich, eher unabhängig voneinander. Also es ist einfach so, dass wir gerade irre viel Geld ausgeben. Man sieht ja diese Haushalte und als Normalmensch denkt man sich, wenn ich nur einen ganz kleinen Bruchteil davon hätte, ich mache den Journalismus gern, aber es wird mir schon... Also ich will damit nur sagen, es ist ein Erklärungsbedarf da. Und den sieht, glaube ich, auch die Politik. Das ist zumindest das, was ich in meinen Gesprächen mit Abgeordneten ähnlichen gesagt bekomme. Wir müssen den Leuten doch irgendwie erklären, warum wir so irre viel Geld ausgeben. Und es ist einfach so, dass man eben jetzt auch merkt, die nehmen sich Ausgaben vor, wie die Mütterrente, wie die Haltelinie. Das sind ja alles Sachen, da kann man nicht in 3 Jahren sagen, ach, ist uns doch zu viel, wir streichen das wieder und dann sind die Ausgaben wieder weg, sondern die bleiben. Und die bleiben jetzt dauerhaft. Und sowas nennt man dann auch die Versteinerung des Haushalts, wenn immer mehr des Haushalts, immer mehr von dem Geld, was insgesamt zur Verfügung steht, sozusagen verplant wird und auch zukünftige Politiker nichts mehr übrig haben, womit sie noch arbeiten können. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mir eine neue Wohnung miete, aber die Miete ist so hoch, dass von meinem Gehalt nur noch 10% übrig bleiben. Dann habe ich in Zukunft auch keinen Spaß mehr. Und genau das passiert gerade in der Politik. Und deswegen führen die diese Diskussion. Wir müssen etwas gegen diese Versteinerung tun.
Eine andere große Baustelle in diesem ganzen Zusammenhang ist ja das Thema Bürgergeld. Wir haben auch Mütterrente gehört, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Beim Bürgergeld ist es so, dass der Bundeskanzler und die Union uns ständig erzählen, da könnte man richtig viel sparen und da ist einiges zu holen. Würdet ihr das auch so sehen?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal auf die puren Zahlen guckt, wir geben 47 Milliarden fürs Bürgergeld aus. Vergangenes Jahr war das so. Es gibt 5,5 Millionen Empfänger. Da müssen schon einige kein Bürgergeld mehr beziehen, damit man da wirklich etwas spart. Und tatsächlich ist das eigentlich der Weg, wie man am meisten Geld spart, wenn man Leute in die Arbeit bringt. Die zahlen Steuern, die zahlen dann Sozialabgaben. Dann muss der Staat halt weniger leisten. Das bringt schon was. Bei dem Bürgergeld höhen, bei den Regelsätzen selbst zu kürzen, das halte ich eher für schwierig, da wird man so viel Geld nicht holen können.
Da hat man ja auch den sogenannten Bestandsschutz. Also ist in der Regel praktisch unmöglich, dass eine Höhe, die einmal beschlossen worden ist, wieder zurückgenommen wird.
Genau, es gibt dieses Gesetz, das das festlegt und ich finde das eigentlich nicht unspannend, wenn man nämlich mal guckt, wie kommt der Regelsatz zusammen. Das wird auf Basis von einer Stichprobe alle 5 Jahre ausgerechnet und das letzte Mal war das 2018, da wurde festgelegt, 134 Euro im Monat für Nahrungsmittel, 2,42 Euro für Schuhe und so weiter. Es ist gar nicht so einfach, diese Beträge noch zu kürzen, das ist total wenig für viele Menschen. Und deswegen glaube ich nicht, dass da so viel zu holen wäre, ohne dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ihr kratzt gerade am existenziellen Minimum.
Aber wenn man beim Bürgergeld nicht so viel holen kann, warum steht das dann so in der Diskussion?
Das ist auch aus politischen Gründen einfach wichtig, wenn die Menschen das Gefühl haben, wenn du dich nicht anstrengst, dann kriegst du zumindest fast das Gleiche, wie wenn du dich anstrengst, dann führt das zu Verdrossenheit.
Und das ist auch eine Sache, wo, also ich bin ja hier zuständig für Soziales im Hauptstadtstudio, und wenn ich mit den Sozialpolitikern rede, dann sagen mir total viele, sie werden da in ihren Wahlkreisen drauf angesprochen, dass die Leute finden das nicht gerecht, und Neid und Geld, sind wir doch ehrlich, das ist nicht nur ein gutes Thema für eine Soap-Opera, sondern auch ein gutes Thema für Politik. Also das ist so ein Grund, warum die Politik darüber redet, weil die merkt selbst, so funktioniert es jetzt nicht, und die Leute haben das Gefühl, das System ist nicht gerecht. Und dann ist es natürlich insbesondere für die SPD ein Thema und für die anderen Parteien natürlich auch.
Genau, die SPD würde ja eigentlich das eher bei den Reicheren holen, also Thema Reichensteuer. Warum kommt sie da nicht richtig zum Zuge? Was ist da das Problem?
Also bei den Steuereinnahmen muss man natürlich immer fragen,
Erbschaftssteuer, Entschuldigung.
Welche Themen nimmt man an? Weil wir sind ja nun mal erstmal grundsätzlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, und da jetzt Steuern zu erhöhen, jetzt egal welche, das kann natürlich auch sehr kontraproduktiv sein. Deshalb hat sich ja die Union auch sehr stark festgelegt. Auch Friedrich Merz hat gesagt, es gibt keine Steuererhöhungen. Ich bin nicht ganz sicher, ob er das durchhält, aber es ist auf alle Fälle auch für die Union nach den verschiedenen, ich nenne es mal Glaubwürdigkeitsproblemen des vergangenen Jahres, des Dreivierteljahres, seitdem man da an der Regierung ist, seit Februar, nicht so leicht, nochmal hier Versprechen zu brechen. Ja, ich erinnere nochmal an das Thema Schulden, mit uns nie, so mehr oder weniger. Und dann solche Versprechen wie Stromsteuer für alle senken, was da nicht geklappt hat. Also die Union muss schon noch auch aufpassen, wie sie mit ihrer Glaubwürdigkeit umgeht.
Und für die SPD ist das natürlich ein Evergreen. Also sie hat schon ganze Wahlkämpfe damit betrieben, zu sagen, wir müssen an der Vermögenssteuer schrauben. Also die Steuer auf hohe Vermögen. Und es ist ja auch so, dass die Linke, die ja der SPD Wähler wegnehmen könnte, damit sehr intensiv Politik und Wahlkampf betreibt. Und gerade deshalb ist es für die SPD auch ein Thema, über das sie immer wieder gerne redet.
Ja, es ist halt ein komisches Gefühl, weil du hast das Gefühl, auch bei den Ärmeren kann man das Geld holen, und bei den Reichen, die lässt man lieber irgendwie außen vor. Das scheint ja aber auch nicht wirklich gerecht zu sein, oder?
Das wird schon noch eine Debatte werden, aber ich glaube, das wird eher eine Debatte, wo die Parteien hinter verschlossenen Türen schauen, was können wir uns gegenseitig zumuten. Und dann kommt es natürlich auch auf die Details an. Also wir haben einerseits den Steuerbereich in der klassischen Einkommen-Lohnsteuer. Wenn man sich da zum Beispiel auf eine Senkung im kleinen und mittleren Bereich einigen könnte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man an anderer Stelle vielleicht was drauflegt. Ein anderes Thema ist die Erbschaftssteuer. Da diskutieren viele darüber, auch deshalb, weil sie so kompliziert ist, beziehungsweise weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, gerade für Unternehmen, da recht gut rauszukommen. Da muss man sagen, okay, wir beschäftigen die Menschen weiterhin, wir geben da eine bestimmte Versprechen ab, aber ob das so auf Dauer durchzuhalten ist, wenn man so viele Ausnahmen hat, wenn man es so kompliziert macht, das ist nochmal ein eigenes Thema.
Da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema Erklärdefizit. Also die Union ist da auch auf den Baum gekrabbelt, als sie gesagt hat, keine Steuererhöhung. Von dem kommt man so leicht nicht wieder runter, oder zumindest nicht, ohne es gut zu erklären. Es gibt ja immer das böse Wort von der Umfallerpartei und so fort. Also das würde dann sofort aufgegriffen. Das heißt, die Union braucht erstmal gute Argumente, um zu erklären, okay, können wir vielleicht doch drüber reden. Und da wäre zum Beispiel eben eine Steuererleichterung für mittlere Einkommen ein Argument, wo sehr viele Menschen sagen würden, okay, der Ertrag ist etwas, was dieses politische Kapital, das man dann verliert, vielleicht rechtfertigt.
Nächste große Herausforderung, die unfassbar viel Geld kostet, ist die Rente. Hans-Joachim, warum? Erklär mal.
Na gut, wir haben eine sehr schöne Geschichte. Wir werden älter, und das heißt, dass die Bezugsdauer für die Rente einfach wächst im Vergleich zu früheren Zeiten. Und dazu kommt, wir haben ein demografisches Problem, das ist nicht so schön. Wir haben weniger Junge. Das bedeutet eben, dass mit der Zeit immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner zahlen müssen. Also dieses Verhältnis hat sich verschlechtert. Und das bedeutet zum Beispiel, dass im Bundeshaushalt jetzt schon 120 Milliarden Euro in etwa für den Rentenzuschuss ausgegeben werden müssen. Und Bundesrechnungshof und verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute haben ausgerechnet, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren, wenn man nichts tut, sehr schnell steigen wird.
Okay, also die, die jetzt in Rente gehen, freuen sich noch, und alle, die irgendwann in Rente gehen, wissen noch nicht, wie viel am Ende bei rumkommt.
Genau, aber das ist auch der Punkt, warum ich sagen würde, die Rente ist sicher, weil es wird was bei rumkommen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man einfach mal machen muss, weil häufig, wenn man diese Diskussion mitbekommt und sagt, ist meine Rente noch sicher, bekommen ja viele Angst und denken, bekomme ich noch irgendwas? Ja, man wird noch was bekommen. Es kann halt nur sehr gut sein, dass, weil weniger eingezahlt wird, halt auch für den Einzelnen weniger dabei rumspringt.
Okay. Und wir haben das Wort heute immer wieder mal gehört, das Wort Mütterrente. Was, das ist ja ein Steckenpferd der CSU. Was ist damit nochmal genau gemeint?
Und wir haben eine Regel, dass bis jetzt bereits Eltern für die Erziehungsleistung quasi Rentenpunkte bekommen. Da gibt es aber einen Unterschied, nämlich für die Kinder, die vor 1992 geboren wurden, da gibt es etwas weniger. Und die CSU hat eben in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, es war übrigens die einzige Partei, die das im Wahlprogramm drin hatte, dass das jetzt ausgeglichen wird, dass Eltern, egal ob die Kinder vor 1992 oder nach 1992 geboren worden sind, dass sie das Gleiche bekommen. Das klingt gerecht, aber es kostet natürlich was. Es kostet im Jahr etwa 4,5 Milliarden Euro. Mhm. Es ist Teil eines Rentenpakets, das ja jetzt im Bundestag dann demnächst auch zur Beratung ansteht. Allerdings ist es nur ein Teil. Der zweite Teil, der nennt sich eben Stabilisierung des Rentenniveaus. Da will man eben gerade das vermeiden, was Jan-Peter gerade angesprochen hat, dass das Rentenniveau mit der Zeit sinkt. Nur das wird mit der Zeit sogar noch teurer als die Mütterrente. Da muss der Staat 2029 roundabout 4 Milliarden zuschießen, aber 2031 sind schon 11 Milliarden. Also wenn man diese Sicherung durchführen will, bei weniger Beitragszahlern, Jan-Peter, du hattest gerade erwähnt, dann wird es auf Dauer sehr, sehr teuer.
Wenn es jetzt die ganze Zeit um so heftige Summen geht, ne, dann kann man sich natürlich auch fragen, natürlich ist das ungerecht, aber soll der Staat hier wirklich Milliarden investieren, um Mütter gleichzustellen? Oder sagen wir nicht einfach, haben wir nicht tatsächlich im Moment gerade wichtigere Baustellen?
Das würden wahrscheinlich die meisten anderen Parteien als die CSU gerade so sagen, aber die CSU hat sich ja durchgesetzt. Und vielleicht ist ein Aspekt noch interessant, dass bei diesem Thema auch so ein bisschen ich Grummeln innerhalb der Unionsfraktion wahrnehme, gerade bei den jungen Abgeordneten, die sagen, also Leute, wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir da nicht die Ausgaben noch mehr zementieren, eben sowohl beim Bereich der Mütterrente, das ist ja übrigens nicht nur eine Mütterrente, es geht auch für Väter, aber auch bei diesem Bereich der Rentengarantie. Denn die, ich hatte es schon gesagt, die wird richtig teuer.
Ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt nur die CSU ist, die die Mütterrente eine gute Idee findet. Also ich denke, im Arbeitnehmerflügel bei der Union gibt es viele, die denken, das ist eine Gerechtigkeitsfrage und warum soll jemand, der sein Kind vor 92 bekommen hat, weniger bekommen als jemand, der es danach bekommen hat. Und ich glaube, da finden sich auch in der SPD viele Freunde. Also es ist nur so, dass die CSU das halt als Wahlkampfschlager begreift und das aktiv verfolgt und lieber die Koalition platzen lassen würde, als die Mütterrente.
Ehrlich? Ja, ne?
Boah, das war jetzt stark zugespitzt, ja, aber sind wir wieder beim Thema Umfallerpartei, okay, und Glaubwürdigkeit. Wenn die CSU die Mütterrente hergibt, dann hat sie ein sehr großes Erklärdefizit.
Aber was glaubt ihr dann? Wo kann man dann reformieren?
Ja, das ist eine Frage, die sich diverse Kommissionen gerade stellen sollen. Das müssten wir vielleicht auch mal als Thema aufgreifen. Also es gibt ja Kommissionen zur Pflege, wie die reformiert werden soll. Es gibt eine Sozialstaatsreformkommission. Es wird eine Rentenkommission geben. Und da gibt es viele, die sagen, nun, die Politik, die macht sich hier einen schlanken Fuß und schiebt die Themen in Kommissionen und dann warten die da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich würde das eher so sehen, da sind wir wieder beim Thema erklären, die Leute mitnehmen, dass diese Kommission auch die Vorbereitung dafür sind, dass man inhaltlich über das Thema spricht und die Bevölkerung so ein bisschen sieht, wir haben ein Problem, das sind die Lösungsvorschläge und dass sich so eine Mehrheit dafür bildet, eventuell auch härtere Reformen umzusetzen. Denn das muss man ja politisch irgendwie vorbereiten. Viele Leute da draußen trauen zwar der Regierung nicht zu, die Systeme zu reformieren, aber wenn man sie dann fragt, wollt ihr denn verzichten, dann sagen auch alle nein. Und die Politik hat halt die schwierige Aufgabe, irgendwie das zu erklären.
Da ist auch ein Dilemma der Politik, muss man sagen. Also ich finde, man muss auch den Politikern bei aller Kritik zugestehen, dass sie da so ein bisschen im Dilemma sind. Die Leute erwarten, tut endlich was, macht Reformen, greift doch was an, wir wollen sehen, dass sich was ändert. Aber die Leute sind gleichzeitig oft sehr zurückhaltend, wenn es möglicherweise darum geht, dass diese Reformen dann einschneidende Wirkung haben. Mhm. Also nehmen wir das Thema Rente. Verkürzt gesagt, gibt es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten, um die gesetzliche Rentenversicherung auf stabile Beine zu stellen. Entweder wir sagen, die Leute müssen mehr Beiträge zahlen. Naja, das wollen wir vielleicht nicht, weil das die Arbeitskosten belastet und weil jeder von uns dann spürt, okay, ich habe weniger netto. Oder ich sage den Leuten, ihr kriegt weniger im Alter. Also ich kürze die Rente. Gut, die Rente kürzen tun wir nicht. Da gibt es wieder auch so eine Bestandsgarantie. Also geht es um das Rentenniveau, dass das Rentenniveau langsam sinkt. Oder die dritte Möglichkeit letztendlich, wir gehen später in Rente. Ich persönlich erwarte, dass in dieser Legislaturperiode bei diesem Thema Arbeitszeit im Alter durchaus noch was passiert. Der erste Schritt ist ja jetzt diese sogenannte Aktivrente, die bereits ab nächstem Jahr kommen soll. Das war ja ein Thema der Union, das aber jetzt auch von der SPD durchaus mitgetragen wird, dass eben Rentner, dass Menschen, die im Alter sind, dass sie dann, wenn sie zusätzlich noch arbeiten, bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei bekommen sollen. Also der Weg, erstmal so ein bisschen mit Freiwilligkeit dafür zu sorgen, dass die Menschen länger arbeiten, aber ob das reicht, ich wäre skeptisch.
Okay.
Ich glaube eher, das wird nur Mitnahmeeffekte erzeugen. Also dass die, die gesund sind und in Rente gehen können und noch arbeiten können, dass die sagen, super Sache, nehme ich mit, und dass viele andere es einfach nicht können.
Aber es wird genau das passieren, vielleicht was du gesagt hast, dass es wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche Debatte darüber gibt, dass längeres Arbeiten im Alter eben einen Beitrag leistet, möglicherweise, um dieses Thema Rente vielleicht besser zu gestalten.
Es könnte auch beim Fachkräftemangel helfen, wenn man mal die positiven Sachen sehen will.
So, dann haben wir Rente haben wir abgefrühstückt. Auch ein schönes Thema, wo richtig viel Geld versenkt werden kann. Gesundheit und Pflege. Ne? Kostet wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Wer auf seine Abrechnung schaut, der wird merken, dass die Beiträge für die Krankenversicherung immer steigen. Und trotzdem scheint sich aber die Leistung nicht so wirklich zu verbessern. Wenn man zum Arzt muss, muss man oft warten und Facharzttermine bekommt man sowieso nicht. Also Kosten und Qualität passen hier nicht zusammen, findet zumindest auch der Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Dulin.
Ja, wenn man die Frage stellt, ist ein Gesundheitssystem zu teuer, dann muss man auch die Frage stellen, was bekommt man dafür? Man sagt ja auch nicht, ein Porsche ist zu teuer, weil er mehr kostet als ein Fiat, sondern man guckt nach der Leistung und nach dem, was man dafür bezahlt. Das Gesundheitssystem heute in Deutschland leistet zu wenig für das Geld, was wir da reinstecken. Das sieht man daran, dass die Gesundheit der Deutschen und die Lebenserwartung sich nicht gut entwickelt.
Tja, jetzt kann man natürlich fragen, was ist drängender, die Rente oder das Gesundheitssystem?
Also man muss eins sagen, die Kostendynamik, also die ist bei Krankenversicherung und Pflegeversicherung noch gravierender im Moment als bei der Rente. Die Rente ist ein wirklich Dickschiff. Ja, da muss man wirklich mit Blick auf die Anfang der 30er Jahre drauf hinschauen und jetzt schon was tun. Aber bei Krankenversicherung und Pflegeversicherung, das ist so, dass wir bereits jetzt enorme Kostensprünge haben. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, wir sind jetzt beide vielleicht nicht die totalen Gesundheitsexperten, aber darauf hinweisen, dass die Effizienz in unserem System nicht so hoch ist. Nur daran zu gehen, ist nicht so leicht. Das haben wir bereits gesehen bei der Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Das hat ja auch viel Protest hervorgerufen, gerade auch in den Regionen, mit der Sorge, dass eben die Krankenhäuser aus der Region verschwinden. Jetzt hat die neue Gesundheitsministerin Nina Warken, nimmt es jetzt ein bisschen zurück. Das entspricht natürlich ihrem politischen Programm. Die Union hat es ja auch bekämpft, die Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Aber ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil sie dann wieder zusätzliches Geld aus dem Bundeshaushalt oder womöglich aus Beiträgen in das System reinstecken muss. Aber es wird nicht einfach. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Nehmen wir die Pflege. Ja? Mhm. Wenn wir sagen, die Leute sollen privat mehr Verantwortung übernehmen. Was heißt das? Also eine Pflichtversicherung, eine private Pflichtversicherung, dann muss ich zusätzlich jeden Monat was abgeben. So viel für die Kfz-Pflichtversicherung beispielsweise. Oder ich sage, naja, Leute müssen halt dann, wenn sie im Alter ins Pflegeheim gehen, womöglich ihr Häuschen abgeben, ja, weil das einfach sehr, sehr teuer ist, weil die Beiträge, wir haben es in den letzten Monaten auch immer gehört, pro Monat sehr deutlich gestiegen sind. Wollen wir das? Können wir uns das leisten? Sagen dann die Kinder, oh nee, also wir haben ja gar kein Erbe mehr. Also auch das ist ein Thema, was nicht ohne irgendwelche Einschnitte geht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen, denn die Dynamik, ich wiederhole mich jetzt aber, bei den Kostensteigerungen ist in diesen beiden Bereichen enorm.
Und spannenderweise haben wir diese Diskussion vor 30 Jahren schon mal gehabt. Da wurde nämlich die Pflegeversicherung eingeführt und, Achtung, jetzt kommt's, da wurde der Buß- und B-Tag geopfert. Das war nämlich einer der Punkte, wo die Politik den Arbeitgebern entgegengekommen ist. Man dachte, dann wird mehr gearbeitet, dann bringt das wieder ein bisschen Geld rein dafür, dass die jetzt den Arbeitgeberbeitrag zahlen müssen. Und Sachsen hat damals gesagt, wir machen dabei nicht mit, wir behalten den Buß- und B-Tag und deswegen zahlen Arbeitnehmer in Sachsen mehr für die Pflegeversicherung.
Und die Debatte über Feiertage, ob man die aufgibt, die haben wir auch in diesem Jahr schon gehört.
Also, wenn man sich jetzt diese ganzen Aspekte anschaut, was meint ihr, wo sind die heiligen Kühe? Also, welche Reformen machen Sinn, werden aber von vornherein von den Parteien ausgeschlossen, weil man halt Wählerinnen und Wähler damit vielleicht nicht unbedingt verprellen möchte?
Also ich fange mal an. Ich würde sagen, wenn man meinetwegen auf die SPD guckt, die wird auf keinen Fall bei der Haltelinie für die Rente mit sich reden lassen. Frau Baas sagt immer, viele Leute im Osten, fast 3/4, haben nur die Rente, die sie von der deutschen Rentenversicherung bekommen. Das geht nicht, dass wir da weiter kürzen, weil dann haben die zu wenig Geld. Es ist schon jetzt so, dass Männer nur 1.400 Euro Rente im Durchschnitt bekommen, Frauen 955. Weniger darf das nicht werden. Mhm. Da wird die SPD nicht mit sich reden lassen. Das wäre wieder ein Erklärdefizit. Da würde die Linke jubilieren, wenn die SPD das macht. Das können die nicht machen.
Warum haben die im Osten nur diese Rente?
Na, es ist so, dass es ja oft länger dauert, bis man zum Beispiel eine kapitalgestützte Rente aufbauen kann. Und das ist eben im Osten noch nicht so der Fall. Und es gibt auch weniger Unternehmen, die den Mitarbeitern eine betriebliche Altersvorsorge anbieten als im Westen. Also man kann sagen, wir haben ja drei Pfeiler, auf denen die Rente beruht, eben die gesetzliche Rentenversicherung, die private, wo man selber anspart, da gibt es ja auch die Unterstützung durch den Staat, Riester, Rürup und eben die betriebliche Altersvorsorge und die ist im Osten und im Westen unterschiedlich stark ausgebaut.
Und was wäre das bei der Union, quasi die heilige Kuh, was wird da nicht angerührt?
Ich glaube schon, dass es eine sehr hohe Hürde für die Union wäre, dass man an irgendeiner Stelle sagt, wir sind bereit, Steuern zu erhöhen, aber ich kann mir am Schluss nicht vorstellen, dass wir diese Haushaltslöcher, von denen wir gerade gehört haben, 34 Milliarden 2027 und dann aufwachsend in den Jahren bis 2029, dass wir die einfach mal so schnell durch Einsparungen irgendwie reinbekommen. Mhm. Finanzminister Klingbeil hat zum Beispiel gesagt, er hat gefordert von seinen Ministerkollegen, jeder soll 1% einsparen. Das ist schon wahnsinnig schwer. Warum? Weil eben vieles zementiert ist, weil viele gesetzliche Grundlagen da sind. Aber 1% sind nur 5 Milliarden. Also ist nur ein Bruchteil von dem, was man einsparen muss. Also insofern erwarte ich schon eine Art Gesamtpaket, wo eben die verschiedenen heiligen Kühe der Parteien geschlachtet werden. Aber eben nur dann, wenn man bereit ist, auf den anderen zuzugehen. Insofern würde ich tatsächlich auch erwarten, dass die Union trotz der Glaubwürdigkeitsprobleme, die wir angesprochen haben, beim Thema der Steuern einen Schritt auf die SPD zugeht.
Trotzdem lässt mich die Frage nicht in Ruhe, warum nicht an diese Vermögensteuer gedacht wird. Also warum werden reichere Menschen in Deutschland nicht besteuert? Was ist da das Problem der Union?
Nun, da muss man noch mal einmal zurückschauen. Es gab mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dessen Folge die Vermögensteuer in Deutschland abgeschafft worden ist. Und jetzt neu die Vermögensteuer einzuführen, übrigens eine Ländersteuer, also den Ländern zugutekommen würde, das würde erstmal einen sehr großen bürokratischen Aufwand erfordern, eben, dass man eben jeden entsprechend seines Vermögens bewertet. Da ist eben das Thema der Erbschaftssteuer, glaube ich, eher im Blick, weil die Erbschaftssteuer gibt es ohnehin. Und da gibt es sehr, sehr viele Ausnahmen. Und ob die alle berechtigt sind, da kann man wirklich mal ein Fragezeichen machen.
Jetzt möchte ich aber einmal kurz dazwischen gehen und nochmal ergänzen, dass die Vermögensteuer vom Bundesverfassungsgericht damals auf Halt gesetzt wurde, weil sie gesagt haben, die Richter, da gibt es eine Ungleichbehandlung bei Immobilien. Also grundsätzlich ist eine Vermögensteuer möglich, das muss man mal feststellen. Das steht auch im Grundgesetz, in Artikel 106, glaube ich, ist das. Und ja, es geht an die Länder, aber es wäre möglich, wenn man es denn durchsetzt und dann ist man wieder bei der Frage des politischen Kapitals. Natürlich prägt das auch so ein bisschen den Eindruck, den die Menschen von einer Partei haben. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Union die Fahne der Vermögenssteuer durchs Dorf trägt. Die sind eigentlich ganz froh, dass es die nicht gibt.
Wie ist das am Ende mit dem Gerechtigkeitssignal, was nach außen hin getragen wird?
Also, sorry, da muss man aber vielleicht auch fragen, wenn eine neue Steuer jetzt Unternehmen sehr stark belastet, und es wäre ja zunächst mal auch eine ganz starke Belastung von Unternehmen, was bringt es in der jetzigen Situation, wo wir in der Wirtschaft wirklich viele Probleme haben? Also da können wir dann groß über Gerechtigkeit sprechen. Ich glaube, das wäre die Debatte, die die Union anführen würde. Ähnlich übrigens auch die FDP. Und nicht zu sagen, okay, wir schauen jetzt nur auf die Gerechtigkeitsfrage. Denn am Schluss, naja, wem dient es, wenn Unternehmen wegen der Vermögensteuer, die eine Substanzbesteuerung ist, also auch dann anfällt, wenn zum Beispiel keine Gewinne gemacht werden, ob das den Unternehmen dann wirklich hilft.
Und am Ende ist es natürlich auch eine Frage, was sind die Signale, die davon ausgehen, und könnte es dazu führen, dass der wirtschaftliche Aufschwung vielleicht nicht so stark ausfällt, wie die Politik sich das erhofft. Denn eine brummende Wirtschaft sorgt für gute Steuereinnahmen, und gute Steuereinnahmen verringern die Lücken.
Und wir müssen letztlich sagen, das, was die schwarz-rote Koalition macht, ist auch eine Wette auf die Zukunft. Sie erhoffen sich Wachstum, um davon zumindest einen Teil ihrer Steuerlücke, ihrer Haushaltslücke schließen zu können.
Und weil wir ja jetzt hier schon persönliche Töne angesprochen haben, wollte ich auch noch mal darauf zurückkommen, dass die Parteichefs von CDU, CSU und SPD sich am Mittwoch im Kanzleramt getroffen haben. Und statt Bullshit hat man sich harmonisch gezeigt. Die SPD-Chefin Bärbel Baas sprach sogar von einer Chance.
Dass ich immer gesagt habe, es ist jetzt auch eine Chance, dass wir tatsächlich die Systeme, die wir haben, mal Punkt für Punkt durchgehen und sagen, wo haben wir auch Gemeinsamkeiten und was trennt uns? Ich glaube, diese Klarheit, das habe ich ganz zu Beginn heute schon gesagt, die war notwendig.
Ja, was glaubt ihr? Was kommt beim Herbst der Reformen raus? Was ist eure Einschätzung?
Und bis vor einer Woche hätte ich gesagt, oh, das wird wirklich schwierig, denn wie dann Bärbel Baas und Friedrich Merz ja quasi nicht miteinander, sondern mehr übereinander gesprochen haben, das war schon echt schwierig und hätte mir auch gedacht, also das hätte sich auch sparen können. Selbst wenn viele jetzt den Wahlkampf, den Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen vielleicht im Blick haben, denn diese Regierung will ja anders sein als die Ampelkoalition, wo man das Gefühl hatte, da redet jeder fröhlich übereinander und nicht mehr miteinander. Aber dieser Mittwoch hat mich persönlich überzeugt. Also ich empfand ihn als ehrlich. Man hat nicht gesagt, wir sind jetzt alle einer Meinung. Man ist mit unterschiedlichen Positionen hineingegangen und hat die auch benannt. Hat aber eben auch gleichzeitig bekannt, wir wollen auf Basis dieser unterschiedlichen Positionen doch zueinander finden. Und dass man eben so ein, wie ich fand, schon ein gutes Miteinander gefunden hat. Das ist auch wichtig in der Politik, denn Politik sind nicht nur die harten Inhalte, das sind nicht nur die Fragen, was haben wir ins Grundsatzprogramm geschrieben, sondern das ist auch, können Menschen miteinander? Mhm. Und mein Eindruck war, nicht nur, weil jetzt Bärbel Baas und Friedrich Merz sich duzen offensichtlich, dass die jetzt versucht haben, aufeinander zuzugehen. Und das ist zumindest die Basis dafür, dass man gemeinsam etwas anpackt. Also ich bin da ein bisschen optimistischer nach diesem Mittwoch.
Jan-Peter, wie geht's dir?
Also ich bin ja Journalist und Optimist, insofern glaube ich, das kann gut ausgehen. Ich glaube auch nicht, jede Diskussion ist gleich ein Streit. Also ich finde es sogar ganz gut, wenn in der Politik hart diskutiert wird, denn zu guten Ergebnissen kommt man ja nur, wenn man sich auch ein bisschen aneinander reibt. Wir wollen doch gar nicht, dass die irgendwie alle einer Meinung sind. Das wäre uns, glaube ich, auch wieder nicht recht, also mir zumindest nicht. Insofern denke ich, wenn die Debatte dazu geführt hat, dass sie das als Warnschuss wahrgenommen haben, dass die Art ihrer Diskussion, die Art, wie sie gezeigt haben, es gibt verschiedene Meinungen, dass das in der Bevölkerung schlecht aufgenommen wird, und ich glaube, so ist das angekommen, dann denke ich, wird die Diskussion jetzt anders geführt, und dann hängt am Ende auch ganz viel daran, was wir alle bereit sind mitzugehen, denn natürlich hat die Politik ja auch ihre Fühler ausgestreckt und merkt, wenn da niemand bei Reformen mitgehen will, dann werden die ganz schnell keine machen.
Mhm. Jan-Peter Bartels und Hans-Joachim Vielweger, vielen Dank für eure Einschätzung und einmal für dieses Einordnen. Ich finde, das hat sehr geholfen. Und wir haben wie immer an dieser Stelle einen Podcast-Tipp für euch, Nicht mehr mein Land. Im Flüchtlingssommer 2015 war Ali Gutsfeld stolz auf sein Land. Damals zeigt sich Deutschland offen, hilfsbereit, empathisch. Heute, 10 Jahre später, hat sich Deutschland verändert. Rechte Politiker und Unternehmer diskutieren über die Remigration von Millionen Menschen. Migration gilt nicht mehr als Chance, sondern als Schimpfwort. In diesem Podcast will Ali Gutsfeld herausfinden, was ist in den letzten 10 Jahren schiefgelaufen? Was können wir dagegen tun? Und er fragt sich, ist das noch mein Land? In 6 Folgen trifft er Menschen, für die 2015 alles verändert hat. Das war aber noch nicht alles, denn wir haben noch eine Besonderheit für euch. Denn am 15. September könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und treffen, wenn ihr in Berlin seid. Denn an dem Tag feiert das rbb24 Inforadio seinen 30. Geburtstag über den Dächern von Berlin. Nachmittags gibt es Live-Aufnahmen von Podcasts und da sind auch wir mit dabei und nehmen eine Sonderfolge auf. Also wenn ihr am 15.09. in Berlin seid, dann klickt auf den Link in den Shownotes und meldet euch an. Es gibt nämlich noch ein paar Restplätze. Schnell sein lohnt sich also und der RBB meldet sich dann bei euch, ob es geklappt hat. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, erzählt gerne davon weiter. und hinterlasst uns gerne Kommentare auch, stellt uns Fragen per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns auch eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.